bin auch ehrlich gesagt, was jetzt diesen Brandmauerbegriff angeht, sowieso nicht so richtig einverstanden, weil mein Eindruck ist, dass, also das suggeriert ja, dass es irgendwie so eine Hürde für eine bestimmte Art von Politik ist, die die AfD betreibt. Mein Eindruck ist aber, dass eigentlich in den letzten 4 Jahren schon so viel davon durchgedrungen ist. Und allein wenn man sich die Migrationspolitik anguckt, dann ist da halt, also sind AfD-Forderungen noch und nöcher in den Politikbetrieb eingezogen und werden jetzt diskutiert, wie jede andere Forderung auch. Insofern frage ich mich, hat sowas überhaupt jemals gegeben, eine Brandmauer im Sinne von Konsens irgendeiner demokratischen Mitte gegen, nicht nur gegen eine bestimmte Partei, sondern auch gegen die politischen Inhalte, für die die steht, anzugehen? Und das ist wirklich nicht mein Eindruck.
Analyse und Kritik, der Podcast für linke Debatte und Praxis.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des AK-Podcasts. Mein Name ist Gina. In dieser Folge haben wir ein kleines Wahlspecial vor. Außerdem sprechen wir über den Hype der Linkspartei und was das für Gründe haben könnte. Dieses Mal sind wir auch mit einer etwas größeren Runde als sonst am Start. Vielleicht könnt ihr euch einmal kurz vorstellen.
Ich bin Lene, ich bin Redakteurin bei der AK seit 2019. Genau, und macht viel zu so Wirtschaftsthemen.
Ja, ich bin Guido, in der Redaktion von AK seit 2017. Und thematisch beschäftige ich mich hauptsächlich mit Ökonomie und Ökologie.
Ja, ich bin Jan Ole, bin auch in der Redaktion von AK und bin etwas weniger konstant in meinen Themen, aber habe mich zuletzt auch mit der Linkspartei regelmäßig beschäftigt, mit sozialen oder so Klassenthemen und so weiter.
Ja, schön, dass ihr alle da seid. Für alle, die uns nur hören und nicht sehen, wir nehmen heute über Zoom auf, sind also alle ein bisschen verstreut und haben aber eine coole Folge für euch vor. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Seit einigen Monaten hat man ja irgendwie den Eindruck, dass die Zeit schneller abläuft als gewohnt. Im November zerbrach die Ampelkoalition, Trump wurde ein zweites Mal zum US-Präsidenten gewählt. Im Januar hat die CDU sich erstmals mit der AfD eine Mehrheit im Bundestag verschafft. In der Zwischenzeit ist in den USA ein rasanter Staatsumbau in Gang gekommen und Elon Musk ist zu einer Art nicht gewählten Schattenpräsident aufgestiegen. In die Produktion der letzten Ausgabe ist dann ja auch noch Trumps Verhandlungsinitiative geplatzt, die den Krieg in der Ukraine beenden soll. Jetzt ist die Aufregung groß. Zwischendurch stürzte noch Assad in Syrien, das 1,5-Grad-Ziel wurde überschritten und so weiter und so fort. Geht das nur mir so oder kommt ihr irgendwie auch nicht mehr so richtig hinterher? Und was ist da eigentlich los?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich schon seit ein paar Jahren kaum noch hinterherkomme, weil irgendwie die ganze Zeit so viel passiert. Also vielleicht auch, weil in diesen ganzen Jahrzehnten nach 1990 die Verhältnisse irgendwie so stabil und eingefroren wirkten und sich das einfach so seit einigen Jahren total ändert. Und also dadurch, dass die USA nicht mehr die absolute Dominanz in der Politik in der Welt hat, dass also wieder Konflikte um Macht und Einfluss so aufbrechen, dass Klimakrise oder auch wirtschaftliche Krisen also ihre Schatten vorauswerfen und ja, irgendwie gegenüber dieser ganzen Stagnation oder diesem Eingefrorenen, das es so lang gab, ist jetzt alles, wird es irgendwie immer schneller, geht mir auch so. Also ich bin völlig aus der Puste nach diesem Jahreswechsel.
Ja, also mir geht es auch so auf jeden Fall. Und in meiner Wahrnehmung sind es auch, oder ist es eigentlich auch schon losgegangen mit der Finanzkrise 2008, 2009. Das ist irgendwie bei mir so ein Bruch, den ich damals wahrgenommen habe. Und danach hörte es irgendwie nicht mehr auf, dass sich die Ereignisse überschlagen haben. Vielleicht mit kurzen, gefühlten Pausen, aber so wie Jan Ole das beschreibt, ist das bei mir auch, dass ich zunehmend gar nicht mehr hinterherkomme. Und gleichzeitig hat sich das aber irgendwie auch noch verstärkt, glaube ich, bei mir dadurch, dass eben die Bewegungslinke wiederum, jedenfalls die, in der ich sozialisiert wurde und sozusagen meine Generation plus minus 10 Jahre oder so, dass sich da wiederum alles verlangsamt hat und das ist irgendwie so eine komische Gleichzeitigkeit, die irgendwie, ja, dieses Lähmungsgefühl vielleicht noch stärker macht.
Ja, mir geht es ganz klar auch so. Kaum hat man sich mit irgendeinem Thema ein bisschen näher beschäftigt, ploppt schon wieder das nächste und das übernächste auf und man kommt überhaupt nicht hinterher, beziehungsweise muss das Thema dann gleich wieder zur Seite legen und sich ins nächste einarbeiten. Kleine Anekdote aus der letzten AK-Produktion. Da habe ich einen Titelseitentext geschrieben zur CDU, AfD, Brandmauerdebatte und so weiter. Und während des Schreibens kamen die Nachrichten aus München rein, wo man dann auch umgehend wieder darauf reagieren musste. Ja, also es geht mir auf jeden Fall auch so.
Ja, ist natürlich beim Zusammenstellen von so einer Zeitung dann auch nochmal ein krasseres Thema mit so dieser Gleichzeitigkeit und dem Tempo. Jetzt steht ja die Bundestagswahl vor der Tür. Und der Wahlkampf war geprägt von einem großen Thema, nämlich Ausländer raus. Gleichzeitig scheint es jetzt seit einigen Wochen so, als könnte die Linke doch wieder in den Bundestag kommen. Das BSW aber vielleicht nicht, also das Bündnis Sahra Wagenknecht. Also gibt es viel zu besprechen. Fangen wir erstmal mit den Ereignissen Ende Januar an. Die CDU initiiert eine Abstimmung mit der AfD. Ist die Brandmauer der Parteien gegen rechts jetzt hinfällig? Bereitet sich die CDU auf eine Koalition mit der AfD vor? Was sind da so eure Takes?
Vielleicht fange ich mal an. Also ich würde sagen, die Brandmauer ist sehr, sehr wackelig und hat einen mächtigen Riss bekommen. Sie steht aber noch, weil Merz ja zigmal beteuert hat, dass er in Zukunft keine Koalition mit der AfD anstrebt und keine Absprache und Zusammenarbeit. Klar, er ist schon mal wortbrüchig geworden. Aber ich glaube, das wird er jetzt nicht machen und nach der Bundestagswahl eine AfD-Koalition anstreben. Da werden ihn, glaube ich, auch die Hunderttausende von Menschen schon beeindruckt haben, dass das nicht passiert. Insofern ja, würde ich das erstmal ausschließen. Aber was in 2 Jahren irgendwo bei einer Landtagswahl im Osten rauskommt oder in 4 Jahren bei der nächsten Bundestagswahl, das steht sicherlich auch auf einem ganz anderen Blatt. Und dann könnte die Brandmauer tatsächlich komplett auseinanderfliegen.
Ja, wie sehr jetzt diese Demos Merz beeindruckt haben, da bin ich mir nicht so sicher. Weil es sah ja so in diesen Tagen danach, haben ja auch alle gesagt so, ja, das wird jetzt so das Zeichen dagegen sein. Und der musste sich nochmal überlegen. Und viele Leute haben sich öffentlich da ausgesprochen, Michel Friedmann ist aus der CDU ausgetreten oder Holocaust-Überlebende haben ihr Bundesverdienstkreis zurückgegeben und so weiter. Ja, aber in den Umfragen hat Merz dann am Ende auch nicht geschadet und von daher sieht er sich, denke ich, eher so bestätigt darin, dass das richtig war. Aber ich würde trotzdem auch zustimmen, dass jetzt eine Koalition nach der Bundestagswahl oder auch nur eine Duldung durch die AfD überhaupt noch nicht zur Debatte steht. Dafür gibt es auch noch gar nicht die Voraussetzungen. Also auf Landesebene gibt es ja noch gar keine Koalition. Und ich denke aber auch, wie Guido, dass sich das auf die Verhältnisse in den Ländern halt auswirken wird. Weil gerade jetzt in vielen ostdeutschen Ländern gibt es also die Ost-CDU, da wollen das viele sowieso schon, dass diese Zusammenarbeit möglich wird. Also einmal sicher auch Überzeugung, aber auch, weil an vielen Orten das sonst gar keine Mehrheiten mehr zu organisieren sind und gerade auf kommunaler Ebene gibt es oder teilweise auch in Ländern gibt es das ja schon ganz viel. Also in Schwerin haben CDU und AfD zusammen einen Arbeitszwang für Asylsuchende und BürgergeldempfängerInnen durchgesetzt und ja, also solche Beispiele gibt es 100 oder mehr. Und ich denke auch, also für die Landtagswahlen 2026 in Sachsen-Anhalt könnte das so der Türöffner sein. Und das wirkt dann auch wieder auf die Bundespolitik zurück.
Das würde ich auch so denken. Ich bin auch ehrlich gesagt, was jetzt diesen Brandmauerbegriff angeht, sowieso nicht so richtig einverstanden, weil mein Eindruck ist, dass also das suggeriert ja, dass es irgendwie so eine Hürde für eine bestimmte Art von Politik ist, die die AfD betreibt. Mein Eindruck ist aber, dass eigentlich in den letzten 4 Jahren schon so viel davon durchgedrungen ist. Und allein wenn man sich die Migrationspolitik anguckt, dann ist da halt, also sind AfD-Forderungen noch und nöcher in den Politikbetrieb eingezogen und werden jetzt diskutiert, wie jede andere Forderung auch. Insofern frage ich mich, hat sowas überhaupt jemals gegeben, eine Brandmauer im Sinne von Konsens irgendeiner demokratischen Mitte gegen, nicht nur gegen eine bestimmte Partei, sondern auch gegen die politischen Inhalte, für die die steht, anzugehen. Und das ist wirklich nicht mein Eindruck. Insofern bin ich da auch irgendwie deutlich pessimistischer. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass eine Koalition mit der AfD jetzt gerade nicht zur Debatte steht. Aber ich denke, also die CDU wird ja sehr wahrscheinlich in die Regierung kommen und ich glaube, die werden sich freuen, in dem Wind, den die AfD gemacht hat, weiter segeln zu können.
Ich glaube auch, inhaltlich gibt es keine Brandmauer, aber die demokratischen Parteien, wie sie sich ja gerne nennen, oder Parteien der Mitte, die brauchen weiterhin vorerst zumindest noch quasi ein Schmuddelkind in der rechten Ecke, auf den sie mit dem Finger zeigen können, damit sie sich selber als demokratische Mitte noch legitimieren können.
Auf den Demos, die ihr ja eben auch schon erwähnt hattet, die es eben nach dieser Abstimmung gab, wurde ja wiederum eben ein Wiederaufbau dieser Brandmauer gefordert, über die wir jetzt schon verschiedene Dinge gehört haben. Auf dem Titel der aktuellen AK-Ausgabe ist dagegen von der Schlandmauer die Rede. Also einmal die Frage an euch, wer soll da eigentlich was wieder aufbauen?
Also worüber wir eben gesprochen haben, dass danach, also dass Koalitionen bisher noch ausgeschlossen werden. Also dieses kleine Mäuerchen, das steht, würde ich sagen, nach wie vor. Und die, also in dieser ganzen Empörung, die jetzt über dieses Abstimmungsverhalten, also auch berechtigt, natürlich ist ja sozusagen eine Lehre aus dem Faschismus auch, dass bürgerliche Parteien nicht mit rechtsextremen Parteien gemeinsame Sache machen sollen. Ja, ob da jetzt wieder sozusagen nachgemauert wird, damit solche gemeinsamen Mehrheiten in Zukunft dann nicht mehr zustande kommen. Also ja, also da bin ich insofern unsicher, weil die CDU die auf Länderebene vielleicht doch ganz gerne hätte in Zukunft. Aber auf Bundesebene kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die ab jetzt dann wieder steht, weil diese Migrationspolitik, also egal wie dann, ob die neue Koalition dann schwarz-grün oder schwarz-rot ist, die werden halt diese Migrationspolitik machen, haben sie bisher auch schon. Grüne und SPD haben ja auch die ganze Zeit betont, also inhaltlich gibt es da überhaupt gar keine Probleme, diese Migrationspolitik zu machen. Und deswegen steht da eben dann eine Schlandmauer statt einer Brandmauer, aber es läuft auf die gleiche Art von rechter Migrationspolitik heraus oder Ausländer-Raus-Politik raus.
Absolut. Ich meine, man muss sich ja nur, also auf den Punkt gebracht worden ist das ja von AfD-Politikern, die ja sinngemäß gesagt haben, Glückwunsch, lieber Friedrich, endlich hast du unsere Forderung übernommen, für die wir jahrelang gescholten worden sind. Und wenig später hat Innenministerin Nancy Faeser ja gesagt, sie sieht eine große Schnittmenge mit der CDU. Ergo ist die SPD auch nicht weit von der AfD entfernt und Robert Habeck, um das nur nochmal plastisch zu machen, was eben schon ausgeführt worden ist, hat ja auch dann sofort reagiert und ein, ja, 10 Punkte waren es, glaube ich, Antimigrationssicherheitskonzept vorgelegt via Bild-Zeitung und ist ja dafür auch selbst aus den eigenen Reihen von der Grünen Jugend massiv kritisiert worden, bediene damit nur rechte Narrative. Genau, und das bringt es für mich irgendwie so ziemlich gut auf den Punkt, was da derzeit vor sich geht.
Und da muss man vielleicht auch noch mal ergänzen, diese, was gefordert wird mit Kontrollen und Zurückweisungen an allen Grenzen, das ist jetzt ja aktuell schon Praxis und auch von dem Innenministerium noch mal verlängert worden. Letztes Jahr sind, glaube ich, 40.000 Menschen an der deutschen Grenze zurückgewiesen worden, also hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan, der Türkei und anderen Ländern, aus denen Menschen eben fliehen. Also das ist ja eine der zentralen Forderungen gewesen, also in dem März-Manöver da. Und das ist tatsächlich schon Praxis, soll dann jetzt sozusagen nicht nur als zeitlich begrenzte und verlängerbare Maßnahme, sondern dann tatsächlich prinzipiell wieder durchgesetzt werden. Also da sind die Unterschiede echt nur Nuancen.
Ja, dann kommen wir vielleicht nochmal auf die Demonstrationen zu sprechen, die wir ja eben auch immer mal wieder erwähnt haben nach dieser Abstimmung zwischen CDU und AfD. Und da würde ich gerne nochmal die Frage in den Raum werfen, ob wir uns dann quasi eher auf diese Demonstrationen konzentrieren sollten, wenn wir eben von den Parteien da eh nichts Gutes erwarten sollen oder wie da eure Einschätzung so ist.
Ja, also ich würde sagen, Demonstrationen gegen diese ja wirklich menschenverachtende Politik, die da gerade im Parlament zu so einer Art gesellschaftlichen Konsens erklärt wird, sind immer gut und immer wichtig und ist irgendwie auch schon beruhigend, finde ich, dass so viele Leute auf die Straße gehen. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, oder gab es ja auch noch zum Beispiel nach der Korrektivrecherche diese großen empörten Demos, aus denen eigentlich sehr wenig gefolgt ist. Also im Gegenteil, es hat sich alles noch zugespitzt. Die Forderungen sind noch härter geworden. Die Nähe zu eigentlich so einem rechten Menschenbild ist noch größer geworden durch die gesamte Mittelparteien hindurch. Genau, deswegen bin ich da manchmal so ein bisschen skeptisch. Ich würde mich auf jeden Fall nicht darauf verlassen wollen, darüber irgendwie einen Politikwechsel hinzubekommen, sondern ich glaube, da braucht es wirklich so neue Formen von Organisierungen von unten und ich glaube auch eine stärkere Linkspartei, also dass man dafür jetzt einiges machen muss, damit diese Partei auch wieder sozusagen eine wahrnehmbare Stimme wird im parlamentarischen Diskurs. Aber ich glaube jetzt so für aus so einer individuelleren Perspektive ist es auf jeden Fall super wichtig, gerade überhaupt, dass Leute zusammen auf die Straße gehen und irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl kriegen von, man ist nicht ganz alleine mit diesem, mit den Sorgen darüber, wie das hier noch weitergehen soll. So. Oder sind vielleicht auch so zwei Paar Schuhe halt, ne? Ob man irgendwie auf der einen Seite vielleicht so bestenfalls linksliberale bürgerliche Bewegung, die irgendwie gut ist und wichtig ist, und auf der anderen Seite dieses, wie verändert man eigentlich Politik grundsätzlich und wie verändert man Gesellschaft grundsätzlich, das sind, glaube ich, nochmal Fragen, die auf einem ganz anderen Blatt stehen und ja, wo es nochmal mehr Bewegung braucht einfach.
Ja, ich bin ein bisschen, ich wird das dieses Demobild ein bisschen eintrüben. Also ich finde natürlich auch gut, dass Leute auf die Straße gehen und sich sozusagen empört sind über so eine Zusammenarbeit zwischen CDU und AfD. Aber ich würde sagen, diese Demonstrationen nach der Korrektivrecherche, über die du gerade gesprochen hast, die haben eigentlich eher eine schlechte Rolle gespielt in dem Sinne. Also sie haben zwar eine Empörung über die AfD adressiert, aber gleichzeitig der Ampelregierung ermöglicht sich da politisch, moralisch reinzuwaschen, während sie dann parallel das Rückführungsverbesserungsgesetz, auch schon wieder so ein geiler Name, verabschiedet haben, also was Abschiebung erleichtert und auch Sozialleistungen für Asylsuchende drastisch beschränkt hat. Also und das sozusagen parallel dazu, dass sie an Aufdemos gegen rechts und gegen die AfD und ihre Remigrationspläne gesprochen haben. Und ich würde sagen, die Demos ist es da eben überhaupt nicht gelungen. Oder in dem Sinne sind sie auch ausschließlich oder sehr, sehr, sehr stark auf diese formale Abgrenzung, was gemeinsam mit der AfD zu machen oder die AfD eben dann besonders zu kritisieren, aber nicht die Migrationspolitik, die die AfD halt schon längst salonfähig gemacht hat. Also bei den Demos jetzt ist die Lage so ein bisschen anders, weil nicht in erster Linie die Ampelregierungsparteien profitieren, sondern die Linkspartei, weil die jetzt wieder handlungsfähig ist und in Erscheinung tritt und da sozusagen auch glaubwürdig antifaschistisch wahrgenommen wird. Aber was die Demonstrationen adressieren, ist meiner Meinung nach eigentlich das Gleiche. Und ich denke eben auch, dass dieser Empörungsmodus so ein eigentlich, also wenn so viel so eine große Rolle spielt oder so einen Schrecken auslöst, dann ist das eigentlich ein schlechtes Zeichen, weil das ist so eine Ohnmachtsreaktion und die auch gar nicht über diese kleine Verknüpfung AfD und CDU machen gemeinsame Sache hinausgeht. Und ja, da denke ich, dass sozusagen die Strahlkraft, die jetzt die Linkspartei in diesen Wochen so ein bisschen entwickelt hat, eben daran liegt, dass sie zumindest vermitteln kann, dass sie eine Strategie hat, die über das hinausgeht, einfach nur erschrocken und empört auf die Straße zu gehen. Und wie gesagt, das ist natürlich kein Diss gegen Leute, die erschrocken sind darüber, dass die CDU jetzt mit der AfD gemeinsame Sachen macht. Das ist ja auch ein Tabubruch und sollte man auch Friedrich Merz nie vergessen. Aber ja, die Hoffnung darauf, welche Effekte das haben kann, sind bei mir recht klein. Und es hat ja sicher auch in den Umfragen gezeigt, die CDU und die AfD haben überhaupt nichts eingebüßt oder vielleicht 1% und so Und ja.
Dann haben wir uns aber gar nicht widersprochen. Vielleicht ist das eben nicht so rübergekommen, aber meine Hoffnung darauf, dass das gesellschaftlich was bringt, sind auch gering. Es geht echt, also da denke ich auch, da braucht es halt viel mehr, als einmal auf die Straße gehen und sagen, das ist doch alles scheiße hier. Aber das tut sicherlich trotzdem mal gut.
Ich sehe es ganz ähnlich. Also ich war auch erschrocken im letzten Jahr, dass die Kritik also ausschließlich auf die AfD zielte, jetzt auf AfD, CDU und also auch Grünanhänger, SPD-Anhänger, das Agieren ihrer, in Anführungszeichen, Regierung überhaupt nicht hinterfragen. Das ist schon einfach krass und insofern setze ich da auch keine große Hoffnung drauf. Gleichwohl fand ich es gut, dass es jetzt nochmal viele Leute auf die Straße gegangen sind, weil irgendwie sich vorzustellen, dass da nichts passiert wäre, wäre ja auch irgendwie die absolute Katastrophe gewesen. Ja, die Frage ist natürlich, wie linke Kräfte, welche Strategie sie jetzt im Umgang mit diesen Demonstrationen diskutieren oder verfolgen. Das ist natürlich eine große Frage.
Jetzt kam ja auch schon immer wieder das Thema Linkspartei auf, weil die ja so die einzige Partei sind, die gerade bei diesem Ausländer-Raus-Chor eben nicht so mitmachen. Und gleichzeitig viele die Linkspartei ja auch schon abgeschrieben haben. Wir hatten ja auch schon Zeitungsschwerpunkte mit Ist die Linke noch zu retten und so weiter. Jetzt steht sie laut Umfragen plötzlich wieder bei 6 oder sogar bei 7%. Liegt dieses Wiederaufleben der Partei an ihrem Antifaschismus?
Ich denke schon, dass ihr das ihnen jetzt geholfen hat, dass sie sich sehr klar und glaubwürdig und als einzige vor allem von diesem ganzen rechtsgerückten Mainstream, also oder dem Konsens aller anderen Parteien in der Migrationspolitik abgrenzen und auch wirklich glaubwürdig gegen die AfD positionieren, weil sie deren Forderungen nicht einfach nachplappern. Also ich denke, das Wichtige eigentlich ist, dass mit diesem Wechsel des Parteivorstands auch ein richtiger Kurswechsel passiert ist in der Linkspartei. Also, dass sie jetzt sichtbar nach außen die Klassenfrage in den Mittelpunkt stellt, systematisch, also und permanent spricht über zu hohe Mieten, zu hohe Preise, Mietendeckel, Vermögenssteuer und all solche Sachen. Die Sozialberatung, die sie anbietet, diesen Heizkostenrechner, den Mietwucherrechner, die sie entwickelt hat. Also diese zwei Apps, wo man die eigenen Mietkosten und die Heizkosten prüfen lassen kann und dann auch gleich Hilfe mit Einsprüchen dagegen bekommt. Also sozusagen tatsächlich so Tools, die einem helfen, bei zu hohen Mieten was zurückzubekommen. Also, dass lauter solche Sachen sie jetzt präsentiert hat in den letzten Wochen und auch mitmachen Möglichkeiten geschafft hat und sozusagen glaubwürdig mit diesen ganzen, also dass die Klassenfrage sozusagen in den Mittelpunkt ihrer Politik stellt oder ihrer Äußerung stellt. Und ich glaube, dass dieser Strategiewechsel, also und auch, dass sie dabei immer wieder bleibt und sich nicht auf die Themen, die sozusagen durch die Nachrichten vorgegeben werden, ziehen lässt. Also das hilft, glaube ich, schon sehr. Und dass sie vor allem auch gleichzeitig aber bei den anderen Themen stabil bleibt und man jetzt nicht das Gefühl hat, also da muss ich auch meine eigene Vermutung korrigieren. Ich dachte eben in den letzten Jahren, dass wenn jetzt diese klassenpolitische Wende kommen sollte, die ich eigentlich toll fände, dann wird das um den Preis kommen, so wie diese ganze Diskussion lief, dass das gegen progressive, also gesellschaftspolitisch progressive andere Themen, also Migrationspolitik, Antifaschismus, eine progressive Geschlechterpolitik und so weiter, dass das auch dagegen in Stellung gebracht wird und dass die Linkspartei das jetzt überhaupt nicht macht, sondern da stabil bleibt, das ist für mich eigentlich so die große positive Überraschung oder positive Neuigkeit auf alle Fälle. Und zeigt auch, finde ich, nochmal, wie elend diese Diskussion war, die gesagt hat, das ist eines Identitätspolitik, das ist scheiße, wir müssen stattdessen Klassenpolitik machen und dass das ein so falscher Widerspruch war. Genau, und trotzdem heißt es natürlich, dass diese Themen jetzt aber nicht so im Vordergrund stehen, sondern die Klassenfragen halt in den Vordergrund geschoben werden. Und ich glaube, das hat sich als gute Strategie herausgestellt. Also wenn jetzt sogar das ZDF schreibt, so radikal sind die Vorschläge der Linken, dann kann man das ja eigentlich nur als Lob verstehen.
Ja, Also ich finde, Jan-Ole hat das super zusammengefasst. Für mich ist auch dieser Punkt irgendwie jetzt entscheidend gewesen, dass eben die Linke das geschafft hat, nicht über jedes dumme Stöckchen zu springen, was hingehalten wurde, gerade mit diesem großen Pappkamerad von irgendwie die Wokeness, die angeblich das größte gesellschaftliche Problem wäre, dass jetzt alle gendern müssten oder so. Ich meine, das ist einfach so ein, mir fällt jetzt kein anderes Wort dafür ein, als schwachsinniger Diskurs. Also zum einen sind es halt aus meiner Perspektive große Errungenschaften und ich finde es auch immer wieder ja so ein bisschen schwierig bis traurig zu sehen, dass sogar Linke über diese Stöckchen springen und sich genau, wie Herrn Ole sagt, im Namen von Klassenpolitik zum Beispiel dazu hinreißen lassen, das dann als irgendwie rückwärtsgewandt oder weiß ich, oder nicht rückwärtsgewandt, aber so als individualistisch alles über einen Kamm zu scheren und zu sagen, brauchen wir eigentlich nicht. Das fand ich persönlich auch auf jeden Fall gut zu sehen, dass darauf gar nicht groß eingegangen wurde oder das irgendwie als einfach erstmal als sozusagen gesetzt gelten kann, glaube ich, in der Partei. Ja. Und ich glaube, ja, worüber noch gar nicht so viel geredet wurde, was ich mir aber vorstellen kann, was jetzt in der letzten Woche auch nochmal zumindest die guten Ergebnisse stärken könnte, ist, dass ja jetzt es Studien gab und auch immer wieder so Meldungen, dass das wirtschaftspolitische Programm der Linkspartei eigentlich also das einzige ist, was tatsächlich wirklich auch untere Einkommen entlastet, also gerade die steuerpolitischen Vorschläge. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch nochmal kann die Partei jetzt nochmal stärken auf die letzten Meter, weil das ja einfach auch wirklich ein wichtiger Punkt ist, also dass es um reale Umverteilung gehen kann mit relativ, sage ich mal, oder wenig harten Einschnitten. Oder es ist ja nicht so, dass damit sozusagen ein Programm verbunden wäre, was jetzt plötzlich die gesamte Einkommensverteilung auf den Kopf stellen würde. Es geht ja eigentlich nur um ein paar relativ moderate Steuervorschläge, die aber zu einer realen Umverteilung führen können. Und ich glaube schon, dass das auch nochmal ein positiver Punkt sein kann.
Ja, also einen Aspekt hat mir, glaube ich, jetzt noch nicht genannt. Ich sehe das wie Lena und Jan-Ole auch so, dass der Erfolg der Linkspartei den Umfragen jetzt im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass sie nicht in den großen Chor der wer schiebt am meisten ab und wer lässt am wenigsten rein einstimmen, etwas weiter zurückreichen. Da ist natürlich, muss man wahrscheinlich nochmal die Abspaltung vom BSW nennen, was sicherlich nach allem, was man verfolgt hat und verfolgen konnte, für viele einfach ein Grund war, jetzt sich einzutreten und sich zu engagieren. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Faktor, der da mit reinspielt.
Genau, dann können wir auch nochmal beim Thema Linkspartei-Wahlkampf ein bisschen bleiben. Der mobilisiert ja gerade Leute bis weit jenseits der Partei. Gefühlt ist die halbe linksradikale Bewegung mit linken Westen an den Haustüren unterwegs. Auch auf Social Media tut sich einiges. Hat die Partei die Bewegung ersetzt oder ist sie dabei, das zu tun?
Nee, das glaube ich auf keinen Fall. Also ich glaube, dass es schon so ist, dass vielen, sag ich mal, linken Bewegungsaktiven klar geworden ist, was es dann doch für ein Privileg ist, eine starke linke Partei zu haben und auch, was es heißen würde, sie nicht mehr zu haben, zumal eben der ganze parlamentarische Diskurs oder der ganze politische Raum plötzlich voll durchdrungen von so einem rechten Diskurs, auf den alle Parteien irgendwie mit drauf springen. Und wenn man dann merkt, okay, würde jetzt noch die Linkspartei aus dem Parlament fliegen, dann hat man halt gar keine progressive Stimme mehr. Das hat, glaube ich, schon viele Leute aufgeschreckt, auch so in meinem Umfeld, und dazu bewogen, sozusagen dieses ja, Privileg auch aktiv mitzuverteidigen. Aber ich nehme das zumindest so wahr, bei den Leuten, mit denen ich jetzt drüber rede, das war das Bild vielleicht oder sozusagen das auch so das eigene strategische Verhältnis zur Partei bei vielen nochmal neu überdacht wurde und auch irgendwie positiver geworden ist. Aber ich glaube, die Vorstellung, linke Politik nur noch parteiförmig zu gestalten, ist immer noch ziemlich vielen Leuten ziemlich fremd, zumal wenn die Wahl gewonnen wird, also gewonnen im Sinne von, wenn die Linke wieder ins Parlament kommt, dann...
Unsere Siege sind kleiner geworden, wenn die Linkspartei wieder ins Parlament kommt.
Wenn wir diese kleine Hürde nehmen und über die 5% kommen, was ja schon ein kleiner Sieg wäre, dann wird sich, denke ich, auch schnell wieder so ein Gefühl einstellen oder die Erkenntnis, dass Parteipolitik sich halt nun mal trotzdem auch in diesen sehr engen Grenzen, institutionellen Grenzen mit diesen komisch-bürokratischen Anforderungen abspielt. Und ich glaube, ja, da werden sich wahrscheinlich auch viele wieder mehr auf die Straße konzentrieren, hoffentlich.
Also ich würde sagen, ich würde es anders sagen, weil ich denke, der Linkspartei-Wahlkampf ist eigentlich gerade die einzige soziale Bewegung fast, die es aktuell gibt in Deutschland. Und das ist, finde ich, für mich schon eine ungewöhnliche Situation. Also wie viele Leute sich da auch reinhängen und so. Und ich kann es total nachvollziehen. Ich bin extrem neidisch auf die Linkspartei, weil ich hätte auch gerne mal wieder sozusagen was, wo ich so mobilisiert und motiviert für bin. Und das sieht ja im Moment wirklich so aus, Redding. Und auch bei diesen 30.000 Leuten, die da seit Jahresbeginn eingetreten sind, ich glaube, dann halt schon einige aus unserer lieben kleinen außerparlamentarischen radikalen Linken mit dabei. Und wir haben jetzt ja auch eventuell sogar dann die Motivation und Energie und mit dieser neuen Basispolitikwende auch Möglichkeiten, danach weiter dort aktiv zu sein. Also ich glaube, das wird schon die radikale Bewegungslandschaft ein bisschen verändern. Und weiß nicht, du kannst auch Leute, die jetzt bei der Linkspartei eingetreten sind.
Ja, ja.
Wir kennen sie alle.
Ja, ja. Aber das meinte ich ja auch. Also ich glaube auch, es sind jetzt viele Leute, die irgendwie da echt ihr Verhältnis geändert haben. Und wobei ich ehrlich gesagt, glaube ich, gerade nur mir eine Person einfällt, die richtig, nee, nicht eine. Vielleicht sagen wir mal so 5 oder 6, die sich wirklich auch im Wahlkampf beteiligen. Trotzdem sehr viel mehr, die der Linkspartei wirklich und ehrlich alles Gute wünschen, was auch schon vorher nicht Usus war.
Ja, stimmt. Nee, klar, ich denke auch nicht, es gibt danach nur noch Parteipolitik. Also auch, weil ohne soziale Bewegung haben es auch Parteien ja schwierig und so. Aber ich glaube, dass eben im Schatten dieser ganzen Linkspartei-Krise der letzten Jahre, die auch sehr viel so Medienthema war oder Öffentlichkeitsthema war, so die etwas Straucheln der radikalen Linken jenseits davon ein bisschen, ja, man das irgendwie leicht übersehen hat oder nicht so stark wahrgenommen hat. Aber mir zeigt irgendwie die Situation auch, dass man sich darauf jetzt so begeistert stürzt und sich da so ein Motivationsinkubator halt, oder wie heißt das nochmal, erholt. Das zeigt ja auch, dass sonst da nicht so viel ist und so. Und dass es auch, also dass es jetzt sozusagen auch so ein strategisch halbwegs durchdachtes oder so vielseitiges Angebot auf Seiten der Linkspartei gibt, wo man auch Basisarbeit und so sehr gut machen kann. Und also mir zeigt das, dass das halt alles ziemlich fehlt auf der Bewegungsseite und auch an, also was seit Corona oder auch vielleicht schon davor an Gruppen alles weggebrochen ist, da ist echt ziemlich, ziemliche Wüste zurzeit. Und für mich ist irgendwie die spannende Frage nach der Wahl auch, wie das wieder in Gang kommt, so eine radikale linke Bewegungsszene, weil da sehe ich nämlich, aber das habe ich vor einem Jahr auch bei der Linkspartei gedacht, da sehe ich irgendwie gerade nicht so direkt, wie das wieder auf die Beine kommt. Aber jetzt bin ich natürlich auch bereiter als davor, mich positiv überraschen zu lassen.
Wobei es, glaube ich, auch ein bisschen so ein Generationenblick ist, weil,
ja.
Also deswegen meinte ich auch vorhin, die Leute in meiner Bubble sozusagen, bei denen, also für die gilt es, glaube ich, was ich vorhin gesagt habe. Aber ich weiß aus sicherer Quelle, dass Menschen, die 10 bis 20 Jahre älter sind, sehr wohl organisierte Bewegungspolitik machen.
Älter oder jünger?
Jünger.
Ah.
Habe ich älter gesagt?
Ja.
Oh. Nein. Also Leute, die 10 bis 20 Jahre jünger sind, genau, die machen, zumindest in Hamburg, weiß ich, gibt es da doch einiges an Bewegung auch. Jenseits von Partei.
Vielleicht Disclaimer für alle, die da zuhören. Ich glaube, wir sind alle über 40, die hier gerade aus der AK-Redaktion sprechen, oder? Ja, aber jetzt wisst ihr es. So ist es leider.
Jetzt ist es raus.
Genau.
Können wir so einen Clickbait-Titel machen?
Genau, abonniert unsere
Age-Reveal.
AK, wir sind alle über 40.
Oh Gott, das dürfen wir erfahren. Naja, machen wir lieber weiter.
Diesen Podcast gibt es nur dank unserer Abonnentin. Denn AK hat keinen reichen Verleger im Rücken. Stattdessen machen wir eine unabhängige linke Zeitung. Das heißt, eure Abos machen unsere Arbeit möglich. Und willst du auch 11-mal im Jahr eine AK aus deinem Briefkasten ziehen, statt leidiger Rechnungen? Dann hol dir jetzt ein Abo unter www.akweb.de/abo.
Bei wem der Einzug in den Bundestag hingegen alles andere als sicher ist, ist das BSW. Wieso schmiert das eigentlich gerade so ab? Und falls sie nicht reinkommen, ist Sarah Wagenknecht dann erledigt?
Das wäre geil, ne? Ja, also ich meine, ist schon irgendwie interessant und ist aber auch noch nicht sicher, dass sie es nicht in den Bundestag schaffen. Aber ja, ich glaube, wenn sie, wir haben darüber auch letzte Woche in der Redaktion gesprochen, ob sie noch überleben werden, wenn sie nicht reinkommen. Eigentlich die meisten waren so, nee, dann sind sie hinüber. Das machen diese Karrieristen und Opportunisten nicht so mit und so weiter. Ich bin so, ich zögere noch, mich festzulegen, weil, ja, aber ich bin auch eher skeptisch, dass sie das denn überleben können. Ja, woran es liegt, dass sie so abschmieren? Also einmal, weil ihr wichtigstes Mobilisierungsthema Friedenspolitik jetzt in dem Ausländer-Raus-Wahlkampf nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und eventuell auch, dass sie, also das finde ich, muss man ihnen auch echt nochmal, muss man wirklich nochmal sagen, sie, also die haben ja auch mitgestimmt mit der AfD, mit der CDU bei diesem Gesetzesentwurf an dem Freitag, also am BSW. Da hat es nicht gelegen, dass er nicht durchgekommen ist. Das hat, glaube ich, auch bei ein paar Leuten in der im BSW als auch bei ihren Wählern vielleicht doch nicht ganz so gut im Magen gelegen. In Bayern sind ja auch ein paar Gewerkschafter ausgetreten aus dem BSW oder auch die IG Metall in Bayern hat ja dann Klaus Ernst öffentlich kritisiert und muss jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube auch zum Austritt aufgefordert oder so. Ich weiß ja, also ich glaube, da gab es halt schon so ein bisschen Gerumpel, also auch weil sich drei Leute vom BSW dann nicht an der Abstimmung beteiligt haben, aber halt Leute, bei denen ich auch echt entsetzt bin, also von denen ich in anderen Bereichen auch nichts halte, aber dass Sevin Dadelim, André Hunko, die beide vorher, also André Hunko hat sich mal für Seenotrettung ein und gegen Frontex eingesetzt und da jetzt mit der AfD für Verschärfung gestimmt, finde ich absolut krass. Jessica Tatti ist im Flüchtlingsrat in Baden-Württemberg, hat mitgestimmt. Also es ist halt, die Stimme hat einfach mit Nazis gegen Migranten. Und ja, also ich denke, das hat, also hat nicht vielleicht nicht allen so gut geschmeckt, aber ich glaube, das. Ja, der größte Faktor sind die Regierungsbeteiligungen in Brandenburg und Thüringen, weil BSW ist ja sozusagen angetreten, wir sind die Oppositionspartei neben der AfD gegen die ganzen anderen Altparteien. Und das Erste, was sie halt gemacht haben, ist in zwei Regierungskoalitionen zu gehen. Und ja, ich glaube, das ist halt einfach ein Fehler gewesen für die. Und ich hoffe, sie kriegen jetzt die Quittung und werden nicht in den Bundestag kommen und dann sind auch die ganzen Karrieristen, die schon auf so da drauf gesackelt haben, für die ist dann natürlich der Karriereweg übers BSW auch erstmal verbaut. Und da wäre ich auch, darüber würde ich mich auch freuen.
Ja, wenn wir schon im Bereich der Vorhersagen sind, dann machen wir damit doch direkt mal weiter. Was meint ihr denn? Wer stellt die nächste Regierung? Was kommt nach der Wahl auf uns zu?
Also ich denke, es wird eine große Koalition CDU, SPD. Um nochmal kurz zurückzugehen, Ende Januar, da war ja dann überwiegend die Kommentierung so, dass jetzt irgendein Riss zwischen CDU und SPD ist, aber der schließt sich ja inzwischen schon wieder. Merz sendet ja eindeutige Signale aus, dass er mit der SPD regieren kann, mit den Grünen kann auch regieren. Insofern, das ist das meine Prognose. Und was auf uns zukommt, hatten wir im Prinzip schon herausgearbeitet. Es wird ja im Prinzip migrationspolitisch AfD-Politik light, vielleicht noch ein bisschen mit Pochen auf Europarecht wird kommen. Was auch besonders also krass ist, was jetzt zu erwarten ist, ist nach der Rede von J.D. Vance in München, die ja allgemein so interpretiert worden ist, dass das jetzt irgendwie ein Riss in der NATO, in der westlichen Wertegemeinschaft, wie auch immer man das nennen möchte. Aber Tenor ist ja, jetzt muss aufgerüstet werden, jetzt endlich mal. Und das wird, der Druck wird enorm steigen. Und das wird auch die Große Koalition dann, wenn sie denn tatsächlich zustande kommt, vorantreiben. Die Schuldenbremse wird wahrscheinlich reformiert werden, was ja an sich aus progressiver Perspektive gut wäre. Aber die wird natürlich reformiert werden, um die Aufrüstung finanzieren zu können, weil anders ist es nicht möglich. Wirtschaftspolitisch wird es... Lena hatte das eben schon angesprochen, das Konzept der CDU ist Neoliberalismus pur, kann man so sagen. Wobei pur ist, ist es bei der FDP. Da wird uns auch ein Rollback bevorstehen. Ja, da ist nichts Gutes zu erwarten.
Naja, und was da theoretisch auch noch passieren kann, ist, dass die FDP doch in den Bundestag kommt. Mit ein bisschen Glück fliegt sie ja raus, das wäre wirklich schön. Aber wenn sie reinkommt, könnte ich mir das auch noch vorstellen, weil die halt einfach alles mitmachen würden und noch anziehen sozusagen. Vielleicht so ein bisschen sozusagen auf so einer wirtschaftspolitischen Ebene würden die sich vielleicht schon nochmal um Feinheiten, gerade mit Blick auf die Schuldenbremse, rangeln. Weil ja Lindner jetzt während der ganzen Ampelregierungsphase sich komplett auf den Standpunkt gestellt hat, da gehen wir nicht ran. Und ich glaube auch, dass die CDU das ohne gar nicht, dass sie da rangehen muss, allein schon, weil es so viele CDU-regierte Bundesländer gibt, die auch alle am Stöhnen sind und da auch ran wollen, auch weil sie Infrastrukturmaßnahmen finanzieren müssen und so weiter. Und das wäre, glaube ich, schon nochmal interessant, wie die das auflösen. Aber ich denke auch, wie Guido sagt, anders wird es gar nicht funktionieren, weil so viel können sie gar nicht in der Sozialpolitik sparen, dass sie nebenher noch Aufrüstung finanzieren können und Investitionen in den Standort Deutschland, den sie ja unbedingt hatten wollen und retten müssen, wie auch immer, finanzieren können. Also ich glaube, da würde es vielleicht so ein bisschen Gehake geben. Ansonsten wäre das natürlich auch noch ein dankbarer Koalitionspartner für die CDU. Aber toi, toi, toi. Vielleicht fliegen sie ja einfach raus und wir müssen uns Christian Lindner nicht mehr ansehen.
Halleluja.
Mhm. Ja, egal wie die nächste Bundesregierung aussieht, sie wird, wie ihr das gerade schon angeschnitten habt, mit einer schwierigen wirtschaftlichen Lage zu tun haben und dazu wahrscheinlich auch mit Zöllen von Trump. Was bedeutet das denn für die Politik in Deutschland?
Da würde ich sagen, das sind eigentlich so ein bisschen zwei Ebenen, weil natürlich... Also zum einen ist ja der Standort Deutschland bekanntermaßen am Schwächeln im Sinne von das Exportmodell, wie es eigentlich jahrzehntelang Deutschland eine sehr starke Position in der Weltwirtschaft garantiert hat. Das funktioniert nicht mehr so richtig, weil es einfach starke Konkurrenz gibt aus China zum Beispiel oder vor allen Dingen aus China, muss man sagen, die haben Deutschland einfach bei vielen Produkten niederkonkurriert. Und gleichzeitig genau hat die deutsche Wirtschaft die Umstellung auf eben zum Beispiel Elektromobilität lange verschleppt. Das heißt, ja, es gibt so zum einen diese Ebene von das deutsche Wirtschaftsmodell ist ohnehin krass unter Druck. Aber die Zölle spielen sich natürlich eher auf der EU-Ebene ab. Also Deutschland erhebt jetzt nicht eigenständig Zölle gegen Produkte oder Dienstleistungen aus den USA, sondern es ist ja die EU-Ebene, auf der das verhandelt wird. Und da spielt natürlich auch nochmal diese ganze geopolitische Verschiebung eine große Rolle, weil die zwar auf der einen Seite sich ja jetzt überlegen müssen, was setzen wir Trump entgegen, der also zum Beispiel jetzt auch schon diese Zölle auf Stahl und Aluminium erhoben hat. Und das trifft eben auch, also zum Beispiel Deutschland als starkes EU-Land, weil Deutschland ein großer Stahllieferant ist. Und Deutschland könnte jetzt wahrscheinlich weniger effektiv mit Warenzöllen reagieren, weil die USA eben gar nicht so ein großer Exporteur ist. Aber zum Beispiel einzelne US-Unternehmen sanktionieren, Meta oder eben Tesla oder so. Das ginge natürlich theoretisch, aber das bedeutet natürlich auch, sich in diesem ganzen Machtkampf zwischen China und den USA und Russland, das ist jetzt natürlich eh nochmal irgendwie, muss man sich eh nochmal ansehen, was da eigentlich gerade passiert, aber sich da eben zu positionieren und gegebenenfalls dann gegen die USA zu positionieren. Und das wiederum ist natürlich schon ein riskantes Unterfangen. Deswegen glaube ich auch, dass das eher unrealistisch ist. Aber die Frage ist eben, was heißt das dann? Also weil die Zölle in den USA ja schon dazu führen, bereits jetzt, dass deutsche Unternehmen zum Beispiel, also jetzt jüngst gab es die Meldung über Siemens, die Produktion weiter in die USA verlagern, um eben diese Zölle zu umgehen. Und das könnten natürlich noch mehr Unternehmen aus Deutschland machen, weil die einfach sich frei bewegen können über Zollgrenzen hinweg und das dann für viele eine attraktive Option sein könnte. Was dann aber tatsächlich heißt, dann wird der Standort Deutschland eben weiter geschwächt. Dann ist so ein bisschen die Frage, ja, was dann, was machen die dann?
Kommen die Zölle überhaupt in dieser ganzen Höhe? Weil macht das nicht sozusagen die Produktion der Unternehmen an allen Standorten sehr viel schwerer? Also sind die nur Drohkulisse oder denkst du, die werden real eingeführt?
Also es sind ja schon welche eingeführt worden jetzt. Eben zum Beispiel diese Zölle auf Stahl und Aluminium. Man weiß jetzt ja nicht so genau. Es ist ja tatsächlich das Trump'sche Prinzip, alles mal anzutäuschen und dann mal zu gucken, wo es hingeht. Aber er scheint schon, also das ist ja auch keine neue Erfindung von Trump, sondern beziehungsweise es ist auch in seiner ersten Amtszeit hat er ja schon Zölle erhoben. Biden hat es weitergeführt und Zölle gibt es auch sowieso schon immer, also auch unter den Bedingungen von Freihandel und auch Strafzölle. Die EU hat auch Strafzölle erhoben in den letzten Jahren, zum Beispiel auf E-Autos aus China. Genau, also dass er da sozusagen weiter anziehen wird und hier und da Mauern erhöhen, das glaube ich schon. Und auf der anderen Seite hat man eben Unternehmen, die auch unter den Bedingungen von Zöllen und unter den Bedingungen von Handelskrieg sich immer den attraktivsten Standort aussuchen können, weil sie einfach nicht an ein Land gebunden sind. Auch wenn sie meinetwegen hier ihren Hauptsitz haben, kann halt VW Teile der Produktion in die USA verlagern. Und das, denke ich, wird schon weiter passieren. Ich glaube, es wird sich schon auswirken auf den Produktionsstandort Deutschland. Und der Hebel, den man hat, um dagegen zu wirken, aus Sicht von Wirtschaftsliberalen jedenfalls, ist ja oft den Standort Deutschland attraktiver machen, indem man zum Beispiel Löhne senkt oder nicht weiter steigen lässt, um die Produktion hier zu verbilligen. Das könnte dann so ein Hebel dagegen sein.
Ich kann vielleicht noch ein, zwei Bemerkungen da anschließen. Also was mir bei dieser ganzen Zolldiskussion immer so ein bisschen übel aufstößt, ist ja im Prinzip diese wirtschaftsliberale Lesart, dass Zölle an sich schlecht ist. Und Lena hatte das ja eben schon gesagt, auch die EU erhebt Zölle. Die sind, glaube ich, oder die sind Stand jetzt sogar etwas höher als die USA auf europäische Waren erheben. Dann tut man immer so, dass der fast freie Welthandel, weil Zölle gab es immer, Segen für den Wohlstand global war. Aber hinten runter fällt natürlich, dass also gerade die deutsche Exportindustrie andere Märkte halt niederkonkurriert hat. Und jetzt ist man halt auf einen absteigenden Ast und bejammert jetzt, dass es jetzt umgekehrt ist. Das finde ich mal so, ja, irgendwie so scheinheilig. Wenn man jetzt Kapitalismus mit Marktwirtschaft und Konkurrenz will, dann muss man das auch so annehmen, sage ich mal. Und dann will ich noch einen historischen Aspekt auch immer so, also vergessen wird ja bei dieser ganzen Zolldiskussion auch immer, dass die USA, Großbritannien davor, also die Zentren der kapitalistischen Weltökonomie, nur zu den Zentren heranwachsen konnten, weil sie hinter Schutzzöllen ihre Industrien entwickelt haben. Und dass man jetzt, also die USA unter Trump wieder Zölle ins Spiel bringt, wie gesagt, Biden hat das auch schon gemacht, oder stärker natürlich, ist natürlich ein Ausdruck von Verschiebungen im kapitalistischen Weltsystem. Weil Lena hatte das schon gesagt, dass ja der Aufstieg Chinas bringt halt strukturell einiges durcheinander.
Worüber wir jetzt noch gar nicht so richtig geredet haben, ist der Klimawandel. Aber auch da sind die Herausforderungen ja weiter gewachsen. Wie geht es denn in der Klimapolitik weiter? Und habt ihr einen Tipp, wie die Klimabewegung wieder auf die Beine kommt?
Ja, zum ersten Punkt kann ich vielleicht anfangen. Also ich vermute mal, dass es so weitergeht wie unter der Ampelregierung. Da wurde ja schon der Klimaschutz zurückgefahren. Also ich nenne mal eins. Zwei, drei Beispiele. Erste Beispiel ist, man hat die Chance nicht genutzt, als der Energiepreisschock da war, dass man aus fossiler Energie, also aus Gas, weil das russische Gas ja nicht mehr zur Verfügung stand, da ist man nicht ausgestiegen, sondern hat auf LNG-Gas gesetzt, also eine weitere fossile Infrastruktur aufgebaut mit Überkapazitäten. Es ist durch zig Studien belegt, dass das viel zu viel ist. Also die Chance hat man verstreichen lassen. Da sind jetzt aber Millionen wieder in fossiler Infrastruktur gebunden. Dann hat die Bundesregierung ja das sogenannte Sektorenziel beim Klimaschutzgesetz fallen lassen. Also das ist zu Recht von Klimabewegungen und Ökologieverbänden kritisiert worden, weil das im Prinzip weniger Klimaschutz bedeutet. Die Grünen wollen es ironischerweise jetzt im Wahlkampf wieder einführen, obwohl sie das in der Regierung abgeschafft haben, das nur als Nebenaspekt. Und vor allem hat man ja gesehen, dass die liberale Klimapolitik die soziale Komponente hinten runterfallen lässt. Stichwort Heizungsgesetz von Habeck. Da hat man gesehen, dass, wenn man das nicht berücksichtigt, man Angriffsfläche für Leute bietet, die einfach so weiter wirtschaften wie bisher. Deshalb ist Klimapolitik generell nicht mehr so gern gesehen. Wobei Umfragen, das ist interessant, ja, wenn man abstrakt fragt, wie stehst du zum Klimaschutz? Eine Mehrheit ist nach wie vor für mehr Klimaschutz, aber wenn es konkret wird, ist es halt dann ein Problem, weil die Leute auf einmal merken, dass es dann konkret wird, dass man was ändern muss, dass man die Lebensweise ändern muss. Genau, und wenn man das dann mit einer liberalen Klimaschutzpolitik angeht, dann ist das ein Riesenproblem. Ja, aber konnte jetzt noch auf die konkreten Wahlprogramme der Parteien eingehen. Also ich meine, es ist ja offensichtlich, dass Klimaschutz keine große Rolle spielt. Auch bei der Linkspartei nicht besonders groß, wobei sie de facto das Klimaschutzprogramm hat, was am konsequentesten ist. Aber das wird im Wahlkampf auch nicht besonders herausgestellt. Da ist dann eher die soziale Frage im Vordergrund. Oder halt, wie Jan Ole sagte, der klassenpolitische Aspekt.
Ja, ist irgendwie, also in unserem Gespräch spiegelt sich das ja auch wieder, wie weit das Klimafrage sozusagen nach hinten gerutscht ist. Aber ich finde auch interessant, wie sich so von vor einigen Jahren Klima als ein Thema, mit dem man punkten kann, verändert hat zu Klima ist ein Thema, das man lieber gar nicht anspricht, weil sonst kriegt man nur noch eins von den Rechten über den Deckel gebraten und die Leute hassen alle Klimaschutz und so. Und du hattest ja auch gefragt, wie die Klimabewegung wieder auf die Beine kommt. Also das weiß ich leider natürlich nicht. Aber ich finde, diese ganzen Entwicklungen, das, was Guido gesagt hat, zeigt mir, und das ist ja auch irgendwie eine Diskussion in der Klimabewegung, dass man sie als Klassenfrage formulieren muss. Also in den letzten Jahren oder ja, letzten Monaten oder Jahren gab es jetzt ja schon ein bisschen Bewegung in der Klimabewegung, also in der Diskussion der Klimabewegung. Einmal, ob man eben konkrete Kämpfe wie Wasser, um Wasser, Zugang zu Wasser und so weiter stärker macht auf der einen Seite oder auf der anderen, ob man jetzt im Bündnis mit Gewerkschaften für eine Mobilitätswende streitet oder dritte Sache, die mir jetzt spontan einfällt, ist der Zeitpunkt, wo man die Erderhitzung noch abbremsen kann, die ist so ein bisschen verpasst. Jetzt müssen wir über Anpassungen nachdenken und also Schlagwort Prepping von links für die Klimakatastrophe. Und ich finde, in all diesen Sachen stecken irgendwie richtige Sachen. Aber was der was der Twist ist, wie das gut zusammenkommt, weiß ich jetzt irgendwie spontan nicht, außer dass ich 100% davon überzeugt bin, dass man es irgendwie hinkriegen muss, die Klimaerwärmung als Klassenfrage zu politisieren. Weil es werden die Leute sein, die am meisten Schaden erleiden werden, sieht man ja jetzt schon bei den Hitzetoten, das sind arme Leute oder auch bei Extremwetterereignissen. In den USA besonders drastisch jetzt in Los Angeles sind jetzt hauptsächlich eher wohlhabende Viertel abgebrannt, aber bei den Leuten, die zur Miete wohnen, also die Mietpreise haben sich dann in den entsprechenden Vierteln irgendwie um 140% oder sowas plötzlich erhöht, weil eben einigen Immobilienbesitzern aufgefallen ist, dass die Leute, deren Häuser abgebrannt sind, jetzt ja erstmal Wohnungen brauchen. Und ja, also auch bei Heizungsgesetz und so weiter. Also man hat irgendwie gesehen, es liegt, finde ich, auf der Hand, dass man halt klar machen muss, dass es erstens die Ärmsten am meisten trifft und dass die Reichsten aber dafür bezahlen müssen, weil die halt am meisten verursachen und dass man sozusagen darin irgendwie eine gute Antwort finden muss. Plus, das ist jetzt dann natürlich das Allerschwierigste. Ich denke halt immer noch generell, die einzigen, die halt tatsächliche Macht haben, Veränderungen zu erzwingen, die so dramatisch sind, wie man sie in der Klimapolitik eigentlich bräuchte, sind halt Leute an ihren Arbeitsplätzen und nicht, wenn man auf einer Demo steht und einen strengen Appell formuliert.
In der neuen Ausgabe ist der Krieg in der Ukraine das Schwerpunktthema. Die Ukraine-Politik war ja auch ein großes Streitthema in der Linken. Soll man Waffen liefern? Wie stellt man sich zur Aufrüstung einerseits und zum russischen Angriffskrieg generell? Jetzt haben sich Trump und Putin auf Verhandlungen geeinigt. Wie geht es jetzt weiter mit der Ukraine und werden deutsche Waffenlieferungen überhaupt noch eine Rolle spielen?
Also fangen wir mal hinten an. Die werden eine Rolle spielen. Also das hat Anton ja schon kurz drüber gesprochen, jetzt mit diesem angekündigten Rückzug oder zumindest, wie genau der aussieht, weiß man ja irgendwie auch noch nicht bei dieser ganzen Trumpschen Ankündigungspolitik. Also was von den Ankündigungen gilt dann halt in 2 Tagen noch und so. Aber auf jeden Fall setzt jetzt ja gerade in den europäischen Staaten hektische Betriebsamkeit ein. Heute, also Montag ist jetzt der Tag, an dem wir sprechen, gibt es ja diesen europäischen Sondergipfel zu Sicherheit und so. Und eine der Konsequenzen aus diesem Telefonat wird halt sein, dass in Europa, also diese Aufrüstungsdebatte und Politik in krassen Aufwind kriegen wird. Und auch die Vorstellung eben, dass die europäischen Staaten dann die wegfallenden Lieferungen kleiner werdenden Lieferungen, wo man auch noch nicht genau weiß, wie viel kleiner werden die denn eigentlich aus den USA an die Ukraine kompensieren müssen. Also diese Diskussion, die wird erst nach der Wahl richtig an Fahrt aufnehmen. Wir waren natürlich ein bisschen in der blöden Lage, dass der Schwerpunkt eigentlich schon fertig war, als jetzt die neuen Nachrichten reinkamen. Also wir haben versucht, noch einen Text dazu zu bekommen von Anna Likareva in der neuen Ausgabe oder ist auch schon, also auch online zu lesen, der so ein bisschen versucht abzuschätzen, was das jetzt bedeutet für den Krieg in der Ukraine. Tenor nach, wie schnell der jetzt zu Ende gehen wird, muss man erstmal sehen. Also erstmal damit zu rechnen, dass Putin, dem jetzt ja signalisiert wurde, er wird einiges an Gebieten bekommen, wahrscheinlich was er bis zum Zeitpunkt X besetzt hat. Also da wird jetzt erstmal der Druck auf die Ukraine an der Front weiter zunehmen. Und da wurde es ja schon die letzten Jahre ziemlich, zäher Stellungskrieg, bei dem die Ukraine nicht mithalten konnte. Und ja, im Schwerpunkt geht es sowohl darum, also wie ist dieser Konflikt oder dieser Krieg kann der irgendwie enden oder ist das nur eine Stufe zu der weiteren Eskalation in so einer zunehmenden, sich verschärfenden internationalen Konkurrenz? Wird da jetzt eher noch mehr kommen? Und andererseits geht es darum, Also haben wir versucht zu gucken, wie ist die Lage in Russland? Ist da eigentlich auf irgendeine Weise die Stabilität jetzt der Putin, also des Systems Putin irgendwie in Gefahr? Was ist mit den Deserteuren aus beiden Seiten? Wie kommen die noch? Wie geht's mit denen jetzt weiter? Wo kommen die hin? Wer will sie überhaupt aufnehmen? Wir schauen auch dahin, was es an so kleineren Solidaritätsinitiativen gegeben hat, die sich dieser ganzen Logik, man muss vor allem der Staatenblöcke Partei ergreifen, versucht haben zu entziehen oder zu verweigern, ohne jetzt in diesen Ton mit einzustimmen oder in diesen Chor, dass die Leute in der Ukraine, die sich dagegen zur Wehr setzen, jetzt alles fanatische Hypernationalisten sind, die irgendwie nicht, unverständlicherweise nicht akzeptieren können, dass sie in Zukunft unter Putin oder unter Putins Kommando leben soll. Darum geht es im Schwerpunkt der Ausgabe und wir freuen uns natürlich über Feedback und wenn das Thema die nächsten Monate sicherlich weiter verfolgen.
Ja, cool, danke auf jeden Fall. Das klingt so, als wäre es sehr lesenswert. Gut, damit sind wir dann auch am Ende angekommen. Die Wahl steht uns noch bevor. Danke euch dreien auf jeden Fall für das spannende Gespräch und eure Perspektiven. Ich hoffe, die HörerInnen hatten auch Spaß. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder und nicht vergessen, holt euch ein AK-Abo. Ohne Abo gibt's auch keinen Podcast. Tschüssi!